Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind ja mitten in der Predigtserie Begegnungen mit Jesus. Wir kommen heute zur vierten Predigt, der Bräutigam. Wie kann die Welt wieder in Ordnung gebracht werden? Oder anders ausgedrückt, was wollte Jesus in dieser Welt tun? Wir lesen dazu den Predigttext aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, lest doch bitte mit. Johannes 2, Vers 1 bis 11. Da steht: Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich möchte heute auf 3 Punkte eingehen. Erstens, Jesus ist der Zeremonienmeister. Zweitens, Jesus ist das Opfer. Und drittens, Jesus ist der Bräutigam. Zuerst, Jesus ist der Zeremonienmeister. Wir lesen hier davon, dass Jesus eingeladen war mit seinen Jüngern an eine Hochzeit. Das heißt hier, seine Mutter war auch eingeladen. Wahrscheinlich war die Mutter Jesu eine nahe Verwandte von Braut oder Bräutigam. Vielleicht die Tante, ich habe mir überlegt, vielleicht sogar die Mutter. Vielleicht heiratet hier ein jüngerer Bruder oder eine jüngere Schwester von Jesus. Nun, wir wissen es nicht, aber das würde erklären, warum Maria so Verantwortung übernimmt und warum die Diener so gut auf sie hören. Das ist nur Spekulation, wir wissen es nicht. Vielleicht war Jesus auch verwandt, aber auch das muss nicht sein, denn damals waren Hochzeitsfeste unglaubliche Feste. Da wurde das ganze Dorf eingeladen. Dann wurde gefeiert, in der Regel 7 Tage lang. Etwas vom Schlimmsten, was an einer Hochzeit geschehen konnte, war, dass der Wein ausgeht. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus ist da an einer Hochzeit. Habt ihr euch schon mal überlegt, was macht wohl Jesus an einer Hochzeit? Habt ihr so überlegt, würde er beim Schokimus zweimal zugreifen? Würde er so richtig feiern oder sich zurückhaltend sein? Ich weiß nicht, wie Jesus bei der Hochzeit auftreten würde. Aber was ich auf keinen Fall erwarten würde, ist, dass Jesus 600 Liter Wasser in alkoholisches Getränk verwandelt. Das waren 6 Krüge, 80 bis 120 Liter. 600 Liter Wein. Jetzt, wenn da 300 Leute bei diesem Hochzeit gewesen wären, und das wären ja viele, die hätten ja mehr, also stellt euch das mal, 600 Liter Wein. Das wäre so das Letzte, was ich erwarten würde, was Jesus macht an einer Hochzeit. Nun, warum macht er das? Jesus übernimmt mit diesem Wunder die Aufgabe des Zeremonienmeisters. Der Zeremonienmeister wird uns erwähnt in Vers 8 und folgende. Luther, Elberfelder, Schlachter nennen ihn Speisemeister, aber hier steht wörtlich Architriklinos. einmal nachgeschaut in einem Wörterbuch, was heißt das? Es steht dort, das war der Verantwortliche für ein Festmahl. Wir nennen das heute Trauzeuge vielleicht. Bei uns war es der sogenannte Tätschmeister. Damals war das derjenige, ein sehr guter Freund vom Bräutigam, der zuverlässig war und der war verantwortlich dafür, die Leute zum Fest einzuladen. Und er war verantwortlich dafür, dass die Party eine richtige Party wurde. Und er war verantwortlich dafür, dass es genügend Wein hatte. Nun, der Wein geht aus und Jesus macht Wasser zu Wein. Und damit bringt er zum Ausdruck, ich bin der wahre Speisemeister, der wahre Zeremonienmeister. Ich bin der Chef dieses Festmahls. Nun, aber warum will Jesus das zum Ausdruck bringen, dass er der Chef des Fests ist? Ich glaube, wir finden die Antwort in Vers 11. Da steht, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Das erste Zeichen. Ein Zeichen ist ja etwas, das auf eine tiefe geistliche Realität hinweist. Also ein Zeichen ist nur ganz klein und es deutet auf etwas ganz Großes. Ich sage es ja jeweils so. Wenn ich nach Aarau fahre, dann habe ich da so ein Zeichen, da steht Aarau auf der Tafel. Aber dieses Zeichen ist ja nicht Aarau, sondern dass dieses Zeichen deutet auf das Große dahinter, das große Aarau. Naja, gut, also zumindest auf etwas Größeres weist es hin, die heutigen Zeichen. Und dieses Zeichen da bei Jesus, das weist auch auf etwas hin. Es war das erste Zeichen. Und dieses erste Zeichen ist ein programmatisches Zeichen. Also wenn jemand Politiker ist oder irgendwie, dann möchte er doch mit dem ersten öffentlichen Auftritt auch sagen, wofür er steht. Und das macht Jesus hier. Es ist das erste Zeichen. Er will damit sagen, dafür stehe ich. Nun, wofür steht Jesus? Dieses Zeichen deutet auf etwas Größeres hin, nämlich auf das große Festmahl, das auf uns wartet. Jesus sagt, schaut, ich bin der wahre Zeremonienmeister, der einmal in der Ewigkeit ein unglaubliches Fest schmeißen wird. Dieses Fest wird uns in Offenbarung 19, Vers 9 beschrieben. Es wird dort Hochzeitsfest des Lammes genannt. Dieses Hochzeitsmahl des Lammes hat Jesaja bereits prophetisch vorausgesehen. Müsst mal hören, was in Jesaja 25 ab Vers 6 steht. Das müsst ihr mal hören. Also, da steht, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Oh. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Jesaja sagt hier voraus, was in Offenbarung 21 dann ganz konkret beschrieben wurde. Dort steht ja, wie der neue Himmel auf die neue Erde kommt und wir werden dann auf der neuen Erde leben. Und diese neue Erde, so wird uns beschrieben, wird ein Ort sein, wo es keine Tränen gibt, kein Schmerz, kein Leid, keine Traurigkeit. Keine Verletzungen, keine Narben, keine Enttäuschungen. Alles wird so sein, als wäre es nie da gewesen. Vielleicht ist jemand heute unter uns, der kennt Schmerzen. Vielleicht die ganze Zeit. Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Bei diesem Fest gibt es das nicht mehr. Vielleicht ist jemand hier, der kennt Trennungsschmerz. Weil eine liebe Person dir aus dem Leben entrissen wurde. Dieser Schmerz wird nicht mehr sein. Vielleicht ist jemand hier, der kennt Verletzungsschmerz, was der mir zugefügt hat. Oh, tut so weh. Dieser Schmerz wird nicht mehr sein. Gottes Herrlichkeit wird dann so dermaßen überstrahlend sein, dass alles Negative aus unserer Erinnerung verblasst. Gottes Herrlichkeit so unglaublich überstrahlend, dass aller Schmerz verblasst, als wäre er nie da gewesen. Das Programm von Jesus war also, ein Fest zu schmeißen. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Jetzt wendet vielleicht jemand ein und sagt, aber Matthias, Jesus ist doch dazu auf die Erde gekommen, am Kreuz zu sterben. Das war doch der Zweck des Kommens Jesu. Ich sage, nein, nein. Das Kreuz ist nur Mittel zum Zweck. Jesus ist gekommen, um uns ein unglaubliches Festmahl zu bereiten. Und deshalb hat er den Himmel verlassen. Deshalb wurde er Mensch. Deshalb war er bereit, am Kreuz von Golgatha zu sterben. Ja, Jesus war unterwegs nach Golgatha hier. Ja, Jesus hatte zum Ziel, am Kreuz zu sterben. Aber das war nicht das Endziel. Das Kreuz war nicht das Endziel. Es war Mittel zum Zweck. Jesus ist der wahre Speisemeister, der wahre Zeremonienmeister, der uns mal ein unglaubliches Festmahl bereiten wird. Nun, wenn wir jetzt betrachten, welcher Art dieses Wunder war, dann merken wir doch auch, dass Jesus kein Spaßverderber ist. Also stellt euch mal vor, Jesus macht hier Wasser zu Wein. Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann sagen die mir manchmal, ja weißt du, ich will eigentlich noch gar nicht gläubig sein. Ich will zuerst noch das Leben genießen. Und dann kann ich mir so vorstellen, woran sie wohl denken. Eigentlich bringen sie damit zum Ausdruck, Gott mag mir keinen Spaß gönnen. Er mag mir keine Freude gönnen. Er ist der Spaßverderber. Nun, in manchen Kreisen, christlichen Kreisen, ist das ja tatsächlich so. Wenn du da gläubig wirst, dann hörst du sofort, was du nicht mehr darfst. Kein Tanz, kein Spiel, kein Kino, kein Theater, kein Wein. Weißt du, gläubig sein ist so etwas Ernstes. Und ich sage ja. Gott ist heilig, heilig, heilig. Ja, mit Jesus unterwegs zu sein, hat auch eine ernste Sache. Aber Gott ist es doch, der will, dass wir das, was er uns schenkt, genießen. Ich sage es ganz direkt. Alles, was Gott uns geschaffen hat, dürfen wir genießen. Alles. Schaut, wir können alles, was Gott geschaffen hat, auf zwei Dinge verwenden. Wir können es genießen, sagen Jesus, danke, danke. Und wir genießen es um seiner selbst, also um Jesu Willen. So. Oder wir verwenden das, was Gott geschenkt hat, und genießen es um seiner selbst Willen. So. Oder wir genießen den Wein um des Weines Willen und dann noch mehr und ja, Missbrauch. Oder wir gehen ins Kino und schauen Dinge an und so und nicht gut. Man kann alles, was Gott geschaffen hat, missbrauchen. Oder genießen, indem wir Gott damit die Ehre geben. Und das ist so meine Ermutigung oder auch Aufforderung für euch. Vielleicht habt ihr in nächster Zeit gerade ein Fest. Vielleicht feiert ihr irgendeinen Geburtstag, keine Ahnung wie alt. Vielleicht das 25-jährige Hochzeitsfest, das 50-jährige. Ich sage immer, lasst die Feste feiern, wie sie fallen. Wenn nicht wir als Christen feiern dürfen, wer dann, oder? Wir haben wirklich Grund zu feiern. Vielleicht habt ihr gerade Ferien nächste Woche, so wie wir. Und dann wollt ihr vielleicht mal so einen Tag genussvoll ausklingen lassen. weiß nicht, wie ihr das macht. Vielleicht mit einem Glas Wein. Vielleicht eher mit einem Cappuccino, einem guten Film, einem guten Buch. Was auch immer. Und man genießt so richtig den Tag. Ich möchte euch ermutigen, dann Jesus dafür zu danken. Zu sagen, wow, das ist jetzt ein Vorgeschmack auf den Himmel. Jesus zu danken. Wisst ihr, alles, was Gott geschaffen hat, kann ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Klar, nur ein Vorgeschmack, aber immerhin. Jesus wird mal ein riesiges Fest schmeißen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ist das Opfer. Es war an einem Hochzeitsfest vor einigen Jahren. Da predigte der Prediger zufälligerweise über diesen Text und mit so einem Zwinkern schaut er zur Braut und zum Bräutigam, sagt, gell, diesen Tag ging der Wein aus, aber euch wird das bestimmt nicht passieren. Nun, später dann ging der Wein tatsächlich aus. Ist heute noch ist das in Erinnerung geblieben. Ja, ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber keine Katastrophe heute, oder? Geht halt der Wein aus, naja. Aber damals war das eine Riesenkatastrophe, sozusagen der Super-GAU. Das größte anzunehmende Unglück. Der Wein ist aus, Ende fest. Die Rabbinen pflegten zu sagen, ohne Wein keine Freude. Nur so nebenbei bemerkt, Trunkenheit war in Israel kein Thema. Das war eine Schande. Aber Wein, den genoss man in Zügen. Ohne Wein gibt es keine Freude. Und jetzt war das ganze Dorf hier eingeladen. Stellt euch vor, der Wein geht aus, das wird zum Dorf gespött. Und in diesem Moment war das Fest eigentlich zu Ende. Die Leute wussten so, Wein ist aus, wir gehen nach Hause. So war das damals. Ohne Wein kein Fest. Das frisch verheiratete Paar verliert hier also ihr Gesicht. Der Wein ist ausgegangen, die Feier zu Ende. Riesige Schande, Schmach. Ich habe mir so überlegt, ist das nicht eigentlich in gewissem Sinne auch unsere Situation als Menschen, dass wir in Schande sind? Gott hat uns geschaffen in einer Beziehung und unsere Ehre besteht in dieser Beziehung zu Gott. Jetzt wurde diese Beziehung zerstört, unsere Ehre ist weg. Wir sind in Schande gefallen. Erinnert ihr euch an das, was Adam und Eva taten, nachdem sie gesündigt haben? Da kommt Gott, spaziert durch den Garten. Was machen da Adam und Eva? Sie versteckten sich, sie schämten sich. Ich habe mich geschämt, weil ich so nackt bin. Schande. Sie schämen sich. Und das ist bis heute irgendwie bei uns. Wir sind alle in Schande. Tief in uns drin wissen wir, dass irgendetwas mit uns nicht in Ordnung ist. Irgendwie merken wir das. Und wir versuchen uns zu reinigen. Nennt das heute Psychohygiene oder wie auch immer. Oder man versucht, die Mängel zu vertuschen. Aber wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann merken wir, irgendetwas ist nicht so, wie es sein sollte. In uns drin ist mehr Sünde, als wir glauben möchten. Wenn wir genug lange leben und ehrlich genug zu uns selber sind, werden wir zugeben, dass wir zu Dingen fähig sind, die uns schockieren. Vielleicht plötzlich so der Moment, wow, dass ich dazu fähig war, hätte ich nie gedacht. Anderen ja, aber ich? Ich erinnere mich, ich bekam vor einigen Jahren ein Mail und von einer sehr wichtigen Person in meinem Leben. Diese Person schrieb mir etwas und das hat mich zutiefst verletzt. Es hat mir so wehgetan. Ich glaube, ich habe vor dem Bildschirm geweint. Hat mir so wehgetan. Dann habe ich nur etwas zurückgeschrieben. Dein Mail hat mir sehr wehgetan. Dann bei der nächsten Begegnung, einige Zeit später, wusste gar nicht, wie ich dieser Person begegnen soll. Kommt sie auf mich zu und sagt, es tut mir leid. Und dann sagte sie einen Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen, obwohl schon viele Jahre her ist. Diese Person sagte, dass mir das jetzt immer noch passiert? Nein, glaube ich fast nicht. Aber schaut, mir geht es oft auch so. Jetzt bin ich 18 Jahre gläubig. Ich bin Pastor seit über fünf Jahren hier, Hauptpastor. Da sollte ich doch unterdessen heilig sein, oder? Da sollten mir doch gewisse Dinge nicht mehr passieren. Ja, aber ich sehe hier Menschen unter uns, die sind noch länger gläubig als ich. Das und dann, oder? Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, naja, wir merken, irgendetwas ist mit uns nicht in Ordnung. Natürlich führt unsere Sünde meist nicht dazu, dass wir offen kriminell werden. Also die wenigsten von uns müssen sich mal vor einem Gericht, hoffentlich nicht, verantworten. Unsere Sünde führt meist nicht zu offen kriminellen und grausamen Taten, aber immerhin dazu, dass wir den anderen belasten, ihm wehtun. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Sie macht uns unfähig, Gott zu begegnen. Und sie macht uns in zweiter Linie auch unfähig, perfekt mit anderen Menschen umzugehen. Wir sind in Schande. Und jetzt steht hier etwas ganz, ganz Spannendes. Jesus nimmt hier steinerne Wasserkrüge und Johannes erzählt uns, wozu diese Krüge da waren. Es steht, für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Also Jesus nimmt hier die Krüge, die dazu da waren, die Schande der Menschen abzuwaschen und füllt sie mit Wein. In Israel ist es so, dass man damals vor jeder Mahlzeit sich so die Hände gewaschen hat. Sonst war man unrein. Für den Juden damals war das irgendwie omnipräsent. Ich bin unfähig, Gott zu begegnen. Ich bin in Schande. Ich brauche Reinigung. Und jetzt nimmt Jesus dieses Zeremonienwasser, macht es zu Wein. Damit drückt Jesus aus. Schaut mal, ihr braucht nicht das Reinigungswasser. Was ihr braucht, bin ich. Ihr braucht mich. Ihr braucht mein Blut. Ihr braucht Vergebung eurer Sünden. Jesus Christus starb dann am Kreuz von Golgatha. Und in dem Moment nahm er das ganze Zeremonialgesetz auf sich. Hier zeigt er bereits symbolisch, dass er das Zeremonialgesetz erfüllt hat. Jesus ist das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen seine Vergebung. Und wir wissen ja aus 1. Johannes 1, Vers 7, dass das Blut Jesu uns reinigt. Und aus Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Frage ist nun noch, was hat es Jesus denn gekostet, dass wir rein sein dürfen? Und die Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir diese komisch anmutende Episode zwischen Jesus und seiner Mutter genau betrachten. Oder da kommt Maria auf Jesus zu und sagt, es hat keinen Wein mehr. Interessante Information. Kennt ihr das so, seid beim Autofahren, plötzlich sagt, hört ihr so, Schatz, es ist grün. Nun, das ist sehr appellativ, oder? Das ist keine Sachinformation. Und ich glaube, hier Maria sagt nicht, Jesus, es gehört, der Wein ist ausgegangen. Nein. Maria geht zu Jesus und sagt, Jesus, der Wein ist ausgegangen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mach es Wunder. So, oder? Und dann sagt Jesus, was geht dich an, Frau, was ich tue? Uiuiui, das ist mega emotional. Mit anderen Worten, was schreibst du mir vor, was ich zu tun habe? Vielleicht habt ihr euch schon überlegt, warum ist Jesus hier so unhöflich? Ich weiß nicht, ob das unhöflich war damals, aber höflich war es auch nicht, oder? Die Antwort, warum Jesus hier so emotional wird, steht gerade im Vers 4 nachher. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. meine Stunde. Wenn Jesus von meiner Stunde spricht, dann meint er damit den Tod. Also Jesus denkt hier an seinen Tod. Er sagt, ja, Frau, Mutter, du meinst vielleicht, ich könnte hier ein bisschen Stimmung wieder ins Fest bringen. Aber ich werde dafür sterben müssen, wenn ich dieses Wunder tue. Und er denkt in diesem Moment an den Tod. Für Maria war es ganz banal, aber für Jesus kostete es alles. Ich möchte es ein bisschen poetisch ausdrücken. Jesus schmeckte mitten in dieser freudigen Stimmung den Schmerz, damit wir im Schmerz dieser Welt die kommende Freude schmecken können. Sag's nochmal. Jesus schmeckte mitten in dieser freudigen Stimmung den Schmerz, damit wir im Schmerz dieser Welt die kommende Freude schmecken können. Jesus ist das Opfer. Kommen wir zum dritten Punkt. Jesus ist der Bräutigam. Interessant ist ja nun, wie Maria hier reagiert. Sie diskutiert nicht mit Jesus. Sie will auch keine Erklärung. Sie geht auch nicht beleidigt davon, wie das vielleicht heutige Eltern machen würden. Aber weißt du was? Ist mir gar nicht so gekommen. Nein. Sie geht zu den Dienern und sagt ihnen, was er auch euch sagt, das tut. Und dann geht Jesus zu den Dienern und sagt ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Dachten sich, ja gut, das Wasser ist sowieso ausgegangen, füllen wir die Krüge mit Wasser. Das 600 Liter. Und dann sagt Jesus, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Versetzt euch mal in die Lage dieser Diener. Die sind auf einem Hochzeitsfest. Der Wein ist ausgegangen. Dann kommt so ein Typ, noch nie etwas von dem gehört. Der sagt, füllt die Wasserkrüge. Gut, machen wir. Und jetzt schöpft dieses Zeremonienwasser vielleicht in die Gläser der Gäste, oder? Geht rum und sagt, willst du auch noch ein Zeremonienwasser? Auch noch ein bisschen, wer will noch ein bisschen Zeremonienwasser? Das ist absurd. Und sie machen es. Das ist Gehorsam. Was er euch sagt, das tut. Und der Gehorsam erzeugt das Wunder. Gehorsam erzeugt, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, warum, er erzeugt Wunder. Also es ist gar nicht so einfach, was er euch sagt, das tut. Vielleicht sind Kinder unter uns, und dann hört ihr, Ehre Vater und Mutter. Und dabei sind die Eltern doch so nervig in den Teenagerjahren. Oder die jungen Menschen wachsen oder leben in einer Welt, in der Sexualität so extensiv gelebt wird. Und dann heißt es im Wort, dass Sexualität in die Ehe gehört. Oder dann stolpern wir beim Bibellesen so über den Satz, dass wir alles für Jesus geben sollen. Alles. Und plötzlich merken wir, oh, da möchte Jesus noch etwas von mir. Und wir gehen wie der reiche Jüngling, der alles geben sollte, traurig davon. Es gibt so viele Dinge, da merken wir plötzlich, oh, habe deine Lust am Wort Gottes Tag und Nacht. Und wir überlegen uns, wie oft habe ich denn das Wort Gottes in der letzten Woche aufgeschlagen, die Bibel? Vielleicht einmal, zweimal? Und dann heißt es hier, und versäumt nicht die Versammlungen der Gemeinde. Und ich überlege mir, wann war ich denn das letzte Mal am Gebetsabend oder am Bibelabend in der Gemeinde? Und wir merken, das ist gar nicht so einfach, gehorsam zu sein. Und gehorsam ist ja heute ein Unwort für uns. Oder das hängt auch mit unserer Geschichte als Europäer zusammen. Das letzte Jahrhundert der Ideologien, da wollte man mit Gehorsam die Menschen linienkonform machen. Und dann die Reaktion war die anti-autoritäre Erziehung. Und die wirkt heute noch nach. Auch bei uns. Oder wir wissen, man muss alles kritisieren. Kinder kritisieren die Eltern, Schüler die Lehrer, die am Stammtisch die Politiker und so weiter. Oder wir kritisieren. Das machen wir auch mit Jesus. Ah, Jesus, ah, du bist ja mein bester Freund so. Mein best friend forever. du wirst wohl nichts dagegen haben, wenn ich da oder da. Und wir arrangieren uns mit Jesus. Jetzt heißt es hier, was er euch sagt, das tut. Ist gar nicht einfach. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wir denken manchmal, ja, ich liebe Jesus, indem ich vielleicht die Hände so erhebe, so mit meinen Gefühlen Jesus anbete. Ich sage, ja. Ja, wir wollen Jesus auch mit den Emotionen anbeten. Aber wer Jesus liebt, hält seine Gebote. Nicht nur Emotionen. Wenn wir Wunder erleben wollen, müssen wir bereit sein, ihm zu gehorchen. Und vielleicht ist jemand auch hier wie ich, der wünscht sich auch Wunder zu erleben. Oh, ich wünsche mir, dass Gott Gebete erhört. Ich wünsche mir, dass Gott Menschen heilt, die unheilbar krank sind. Wow, das wäre ein Wunder. Und ich wünsche mir, dass Versöhnung geschieht, wo keine Hoffnung mehr ist. Wunder. Gehorsam erzeugt Wunder. Es geht also hier um Heiligung. Heiligung heißt, ich möchte so leben, immer mehr so leben, wie es Jesus gefällt. Nun aber, was ist die Motivation, Jesus zu gehorchen? Ich möchte heute auf eine Motivation eingehen, an die wir vielleicht nicht zuerst denken. Die Motivation lautet, Jesus der Bräutigam. Jesus der Bräutigam. Jesus heiratete ja nicht selbst, weil er uns einmal heiraten möchte, seine Gemeinde. Und wir werden dann seine Braut sein. Jetzt, ich als Mann, es gibt einige Männer unter uns, es braucht ein bisschen Fantasie, oder? Wir als Braut, ich kann mir das ein bisschen vorstellen, ich war mal ziemlich live dabei. Und ich weiß deshalb aus Erfahrung, dass wenn eine Braut heiratet, dann steht sie morgens früh auf, um sich schön zu machen. Sie sagt nicht, oh, soll ich mich heute kämmen oder nicht? Oh, Make-up, ah, immer das Schminken. Nein, nein, heute gehe ich mal ohne Make-up aus dem Haus. Sie sagt auch nicht, oh, das Kleid, nur ja nicht zu perfekt. Nein, wisst ihr, das Kleid, das muss immer perfekt sein. Wenn ich jeweils so Ehevorbereitungsgespräche habe, dann frage ich, habt ihr schon Trautext, habt ihr schon das und das gedacht und so? Nein, nein, eine gute Idee. Habt ihr schon ein Hochzeitskleid? Ja! Ich denke, so, gerade am Tag nach dem Antrag, da laufen die Frauen los und sagen, ich will ein Kleid kaufen. So kommt es mir jeweils vor. Und es muss einfach perfekt sein für den einen Tag. Und so ist das auch mit der Heiligung. Sagen, Jesus, ich will möglichst schön sein an dem Tag, wenn ich dir begegne. Es geht nicht darum, dass ich sage, oh, ich muss mich anstrengen, vielleicht habe ich dann ungefähr ein genügend schönes Kleid, dass es noch knapp reicht für den Himmel. Deshalb schenke ich mich jetzt an. Nein, Jesus gibt uns sein Kleid. Aber ich will jetzt mich vorbereiten, um möglichst schön zu sein. Aus Freude, ich sage nicht, oh, ich muss. Nein, ich will. So als Challenge für die nächste Woche. So die Frage möchte ich euch mitgeben. Wo erwartet Jesus vielleicht gerade im Moment von dir Gehorsam? Denk an den Bräutigam, der auf dich wartet. Zusammengefasst wollte ich uns heute 3 Punkte mitgeben. Erstens, Jesus ist der wahre Zeremonienmeister, der das größte Fest für uns schmeißen wird. Und Jesus zweitens ist das Opfer. Jeder, der seine Sünden Jesus bekennt und Jesus als Herrn annimmt, darf einmal in der Ewigkeit an diesem Fest teilnehmen. Und drittens, Jesus ist der Bräutigam, der mit offenen Armen auf uns wartet. Amen. Ich bete noch. Der Jesus, wenn wir diese Geschichte lesen, dann erscheinst du uns einmal mehr ganz anders, als wir erwarten würden. Also ich würde nicht damit rechnen, dass du die Partystimmung retten möchtest. Aber wir sehen dadurch, du bist derjenige, der uns ein riesiges Fest bereiten möchte, eine Ewigkeit lang. Jesus, ich danke dir, dass du dafür bereit warst, am Kreuz zu sterben, für meine Sünde. Dass du bereit warst, das Opfer zu sein für uns. Und Jesus, ich danke dir, dass du als Bräutigam auf uns wartest. Und vielleicht ist jemand jetzt hier, der weiß, da erwartest du von mir Gehorsam. Oh Jesus, zeig uns noch viel mehr, wer du bist, als Bräutigam, der auf uns wartet. Und ermögliche in uns den Gehorsam. Amen.